Also so sahen Typen aus, die man damals beerdigt hat. Genau. Ich würde heute gerne über die Geschichte von Lazarus sprechen. Und ich will mit uns gleich nochmal gemeinsam lesen und ein paar Dinge herausgreifen. Und ein paar Dinge sind mir wichtig. Also ich glaube, dass in dieser Begebenheit mit Lazarus auch ganz vieles steckt, was wir auf unser Leben übertragen können. Also Lazarus ist ja so eine Geschichte, Lazarus ist tot und Jesus bringt ihn wieder, also wir lesen das, aber das ist ja der Kern. Lazarus ist tot und er bringt ihn wieder zum Leben. So, und ich glaube, da ist ganz viel in dieser Geschichte, was uns hilft in unseren Momenten, wo wir das Gefühl haben, da sind Dinge gestorben. Aber ich will nochmal unterstreichen, zuallererst ist es nicht eine Auslegung, die uns Mut macht, sondern zuallererst ist es eine Begebenheit von einem Typen, der gestorben ist und den Jesus gesund gemacht, also den nicht gesund gemacht hat, den er von den Toten auferweckt hat. Das ist das allererste, was passiert ist, neben all dem, was man da auch bildhaft für das eigene Leben lernen kann. Aber es ist zuallererst eine Begebenheit. Und ich will das gleich am Anfang sagen, ich habe große Freude, am Ende auch zu beten, da wo Leute krank sind. Weil ich glaube, das, was er damals getan hat, macht er heute genauso. Das will ich nochmal einfach so in den Raum stellen. So, es ist nicht nur eine Motivationsgeschichte, sondern es ist zuallererst Gottes Kraft, die Tote lebendig macht, die Kranke heilt und die auch innerlich Gestorbenes wiederherstellt. So, das ist die Richtung. Das Zweite, das will ich an dieser Stelle auch sagen, es gibt ja so unterschiedliche Themen. So, und es gibt ein paar Themen, da denke ich, da bin ich wirklich zu Hause, da hat Gott mir was geschenkt und da kann ich aus einer großen Fülle von Erfahrung und Erlebnis schöpfen. Und da spreche ich über Dinge, wo ich einen Durchbruch habe. Und dann gibt es Dinge, da steckt man mittendrin. Und man spricht noch nicht von dem, was man selber erlebt hat oder nicht vollumfänglich erlebt hat oder wo man innerlich einen Sieg hat. Und manchmal beschleicht mich so ein Gefühl, dass wir haben, also weil ich das bei mir kenne und in Gesprächen immer wieder raushöre, dass wir erst über Dinge reden oder predigen oder anderen was sagen können, wenn wir einen eigenen Durchbruch und einen eigenen Sieg haben. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube daran, dass zuallererst die Wahrheit uns frei macht. Und dass aus dem Wort Gottes Glauben entsteht, indem wir es hören und aus diesem Glauben wir innerlich verändert werden und am Ende auch ein Durchbruch und ein Sieg steht. Und ich glaube, super, wenn wir über Dinge reden, wo Gott schon was getan hat. Aber das sollte uns nicht daran hindern, über die Dinge zu reden und uns gegenseitig Mut zu machen, wo wir selber noch drinstecken in der Herausforderung. So, also ich erzähle als jemand, der vor allem in diesem Bereich auch am Lernen ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was mit Lazarus so alles passiert ist. Für alle, die mitlesen wollen, jetzt mit Beamer oder wer Bibel oder Handy hat, Johannes 11. Also diese... Ja, ja, Fehleinschätzung. Ich wollte zu viel. Also Johannes... Schrift zu klein. Johannes 11, Abvers 1. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Also nur eine kurze Nebenbemerkung. Also scheinbar kannte Jesus als Mensch auch sowas, dass es Leute gab, die ihm besonders auf dem Herz lagen. Also Jesus hatte einen Lieblingsjünger. Heißt ja nicht, dass er andere nicht liebte, aber er hatte einen seiner Lieblingsjünger. Er hatte einen, den er besonders im Herzen hatte. So, ich glaube, wir können nicht alle in dem gleichen Maße lieben und eng sein. So. Vielen Dank, Heidi. Ja, da spricht eine alte Frau mit Weisheit und Lebenserfahrung. So, das heißt ja nicht, wir müssen welche ablehnen, aber es gibt Leute, die uns näher sind als andere. So, gut. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte: Es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger, die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen: Lazarus ist gestorben, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Also ich lese nachher noch ein bisschen weiter, aber ich will hier ein paar Aspekte herausgreifen. Also Lazarus ist tot. Und ich will dieses Tod übertragen. Neben dem rein körperlichen Tod gibt es auch Dinge in dir, die sterben können. An Verhaltensweisen, an Persönlichkeit, an Träumen, die man so hat. Ich werde ja jetzt bald 40. Und es ist nicht wirklich alt, aber es ist auch nicht unbeschwerte 16. So, und es gibt was, wo ich merke in mir, da gab es, als ich jünger war, gewisse Träume, die ich hatte, die so auf dem Prüfstand stehen. Wo man sagte, ah, da müsstest du weiter sein, das oder das hätte sich ereignen sollen. Und da gibt es Dinge, die angegriffen sind. Es gibt Dinge im Leben, die dir durch Elternhaus, Freunde, Ehepartner, die du erlebst, die versuchen in dir was sterben zu lassen. Und ich glaube, für all diese Dinge können wir etwas lernen in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit. Und ich habe uns schon mal unterstrichen, was ich wirklich wichtig finde. Als Jesus das hörte, also wie es um diesen Lazarus steht, heißt es, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Und hier finde ich wirklich was spannend. Also mir als Mann hilft das ungemein. Ganz oft passieren einem Dinge und man fragt sich, warum? Warum passiert mir das? Warum muss ich durch diese Härte durch? Warum werde ich so und so behandelt? Warum sieht keiner das? Kennen wir das? Warum? Und ich finde, Jesus verschiebt hier etwas. Weil die Frage nach dem Warum richtet sich immer auf die Vergangenheit, auf das, wo mir etwas angetan wurde, und es konzentriert sich auf den Mangel, auf das, was ich nicht habe, auf das, was fehlt. Und irgendwie ist es auch ein Stück unserer Zeit. Also es gibt für alles Rezepte, wie das Leben sein muss, wie es gelingt, 7 Wege zu einem erfolgreichen Beruf, 8 Wege für eine tolle Ehe, also dann steht ja immer drauf, also für die Frauen und einen Mann, der mutig und stark ist und schützt, aber gleichzeitig so ganz liebevoll und verständlich, aber wenn es um andere geht, energisch und abwehrend, so bei den Männern sind die Liste ein bisschen anders, so Frau, die verständnisvoll und nett ist, gut im Bett, was kommt noch, nett zu, hilfreich mit den Kindern, freisetzen, verständlich, also so. Und wenn du das alles hast, dann klappt es. Dasselbe gilt für den Chef, also der Chef muss gut zahlen, er muss dich in deiner Not verstehen, er soll dir keinen Druck machen, bei Schwierigkeiten soll er dir freigeben, am besten noch bezahlten Urlaub. Der Chef hat ganz andere Vorstellungen. Du willst jeden Tag Überstunden machen. Also wir haben so Vorstellungen von dem, was perfekt ist. Auch wenn man so Fotos anguckt von Einrichtungen. Also echt beeindruckend. Der Punkt ist nur, als wir jung waren und geheiratet haben, wir hatten nie eine perfekte Wohnung. Nie. Obwohl. Obwohl die Svenja Einrichtungsberaterin ist und ich in einem ziemlich exklusiven Möbelhaus, in einer ziemlich exklusiven Tischlerei gelernt hatte. Wir hatten nie eine perfekte Wohnung. Warum? Nee, das ist ganz einfach. Wir hatten die Kohle nicht. Deshalb hatten wir nie eine perfekte Wohnung. Ausreden. Und guck, ich glaube, hier ist was Wichtiges. Es geht nicht darum, was perfekt ist, sondern aus dem, was das Leben dir bietet, etwas zu machen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Niemand hat dir, also Gott ganz sicher nicht, hat dir versprochen, dass das Leben perfekt ist und dass alles nur zu deinen Gunsten ist. Das hat niemand versprochen. Was wir lernen dürfen, ist das, was uns das Leben bietet, aus dem etwas zu gestalten. So habe ich kochen gelernt. Wir hatten, also zu Hause durfte ich nicht, wir hatten nur Chaos gemacht und so und auch nie aufgeräumt. meiner Mutter war das zu viel und es musste alles nach Rezept gehen. Ich hatte einen Freund, mit dem habe ich ab und zu gekocht und da haben wir immer zusammen den Frost der Mutter, also seiner Mutter geplündert. Sind wir hingegangen und dachten, oh komm, wir machen irgendwas mit Fleisch. Also das war irgendwie Standard. Komm, wir machen ein paar Steaks. Dann sind wir dorthin, haben irgendwas aus dem Tiefkühlschrank geholt, aufgetaut. Dann sind wir hin und dachten, sehr cool. Jetzt ein paar Steaks. Als das Ding aufgetaut war, standen wir da und merkten, das ist halt ein Braten. Jetzt mussten wir halt was machen aus dem, was der Kühlschrank hergab und nicht mit dem, was das Rezept sagte, wie man Steak macht. Es hat 6 Stunden gedauert. Wir haben abends gegessen statt mittags. Wir hatten Hunger ohne Ende. Aber was wir gelernt hatten, war, mach was aus dem, was du hast und nicht jammere über das, was nicht da ist, aber was halt in dem Rezept steht. Schau, Gott. Ich komme nochmal zu dieser Stelle. Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Ich glaube, dass uns manchmal die Frage nach dem Warum den Zugang versperrt zu dem Wozu. Ich wiederhole es nochmal, man muss kurz nachdenken, ich auch. Die Frage nach dem Warum versperrt uns manchmal den Blick auf das Wozu. Schau, wenn ich auf das Warum schaue, dann bin ich schon allein von meiner Fragestellung in der Opferrolle. Warum passiert mir das? Als würde es ein Recht geben, dass alle mich anständig behandeln. Als würden mir alle den Hof machen. Als würden alle nur darauf warten, mich hochzuheben. Und dann bin ich enttäuscht, dass das Leben nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum waren meine Eltern nicht großzügiger? Warum ist meine Frau nicht netter zu mir? Warum achten mich meine Kinder nicht mehr? Warum darf ich im Handballverein nicht öfter spielen? Warum? Die Frage nach dem Wozu bringt eine Ausrichtung nach vorne. Bringt Bestimmung. Wozu? Damit sich Gottes Herrlichkeit an dir zeigt. Wenn du zu wenig hattest, wo auch immer, und das kann ja auch gerne so sein, ist es nicht Gottes Absicht, dich da drin stark zu machen? Schau, er hat nicht gesagt, dass es leicht wird. Er hat versprochen, dass er dich stark bekommt. Also ich hier, Markus, dir, ich sage das vor allem zu mir. Er hat mir nicht versprochen, dass es leicht wird. Er hat versprochen, dass er mir dabei hilft, stark zu werden. Wenn der Chef, Partner, Kinder, wer auch immer schwierig ist. Er will sich darin verherrlichen, dass da, wo du Ungerechtigkeit erlebst, dass er in dir etwas anfängt zu entwickeln, wo du Gerechtigkeit lebst. Dass da, wo du abgelehnt wirst, dass du trotzdem annehmen kannst. Da, wo dir Lieblosigkeit entgegenschlägt, dass du trotzdem lernst, Liebe zu leben. Das ist seine Absicht in dem Ganzen. Und ich glaube, diese Frage, wo ist der Fokus, hilft mir, mich innerlich wieder aufzurichten. Also, mir gibt es Sinn in den Herausforderungen. Es gibt mir irgendwie ein Ziel. Es gibt mir was, wo ich sage, boah, das stärkt mich, weil ich auf einmal nicht sehe, was ich nicht habe, sondern anfange zu sehen, wo Gott mit mir hin will. Und wie er mich stark machen möchte. So die Frage nach dem Warum versperrt mir manchmal den Blick auf das Wozu. Schau, Gott nutzt alle Ungerechtigkeit, Krankheit, alles Böse von außen, also von außen, um Herrlichkeit in mir hervorzubringen. Das ist sein Ziel. Das ist das Wozu. Ich kann dir im Leben nicht alles erklären. Ich kann dir nicht erklären, warum wir alle in einem privilegierten Land aufgewachsen sind und keiner von uns Armut erlebt. Keiner von uns. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, warum der eine durch Härten geht, die ich niemand wünsche. Ich kann es dir nicht sagen. Aber was ich sagen kann, mit Sicherheit, dass Gott sehr daran interessiert ist, diese Dinge zu nutzen, um sie zu verwandeln in deinem Leben, um dich stark zu bekommen. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Und ich glaube, die Frage nach dem Wohin und Wozu ist doch die viel wichtigere als warum ich. Wenn am Ende Herrlichkeit steht, wenn am Ende steht, ich bin stark geworden, wenn am Ende steht, ich habe gelernt zu überwinden, wenn am Ende steht, ich habe gelernt, in dem nicht aufzugeben, ich habe gelernt, nicht abhängig zu sein von wem oder was auch immer. Das war alles wert. Das ist das Ziel. Mal weiter. Ich werde nicht alles lesen. Ich werde das ein bisschen zusammenfassen. Also Jesus kommt dorthin, nach Bethanien. Lazarus ist schon 4 Tage tot. Und dann wird er begrüßt von Maria. Zuerst von Martha. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann gibt's diese Unterhaltung und dasselbe lesen wir später nochmal. Da ist dann Maria bei ihm und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Also hier sind 2 Schwestern, die verständlicherweise um ihren Bruder trauern, der gestorben ist. Also da wird ja nicht mehr berichtet so, aber er war, also ob es da noch mehr in dem Haus gab, ob es da noch einen Vater gab. Aber eine Frau ohne Mann oder ohne familiäre Absicherung in der damaligen Zeit, die waren wirklich verloren. So, die standen finanziell und absicherungsmäßig am Rande. Also hier sind 2 Schwestern in ihrer Trauer. Und das finde ich echt spannend. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ja, vielleicht ist es Glaube, vielleicht ist es aber auch Bitterkeit. Also das geht hier nicht ganz eindeutig hervor. Und ich will über beide Aspekte kurz sprechen. Diese Frage nach dem Warum, von dem kommen wir ja. Warum? Und diese Erwartung von, es muss für mich alles gut werden, die sieht vor allem die äußeren Umstände. Und die macht oft auch die äußeren Umstände oder andere für die äußeren Umstände verantwortlich. Wenn du hier gewesen wärst, wenn du nur ein bisschen netter wärst, würdest du dich ein bisschen mehr um die Kinder kümmern, dann wäre, würdest du für deine Mitarbeiter etwas mehr tun, lieber Chef, dann hätten wir auch alle mehr Motivation. Was auch immer. Als würde meine Motivation ausschließlich von der Bezahlung und dem Wohlwollen meines Chefs abhängen. Als würde das Wohlergehen in mir von dem abhängen, was um mich herum passiert. Und das Spannende ist, dass, also ist meine Erfahrung in meinem Leben, dass da, wo Bitterkeit und dieses Gefühl von ich komme zu kurz, wo sich das breit macht, wo ich eine Erwartung habe, was das Leben mir schuldet und wo ich es nicht bekomme, da ist man ganz schnell bereit zu sagen, du, wenn du, dann wäre das und das in meinem Leben besser. Das ist, ich sehe hier kein Wort von, schön Jesus, dass du da bist. Jetzt ändert sich was. Ich will denen nicht Glauben absprechen, aber was ich nicht sehe, ist, schön, dass du da bist und es jetzt änderst. So, es ist wieder dieser Blick, ja, nett, aber zu spät. Das ist, was ich sehe. Und Bitterkeit beschuldigt andere für die eigenen Lebensumstände. Ich könnte viel erzählen, was ich anderen andichte, was am Ende in mir ist. So. Und die Wurzel davon nennt sich Bitterkeit. Ich bin von etwas enttäuscht oder über etwas bitter geworden, was das Leben mir angetan hat. Und ich glaube, in der Tiefe will Gott nebenher an diese Dinge ran. Er will Leben zurückschenken, er will Herrlichkeit bringen und es geht nicht darum, naja, ich rede halt nicht mehr so schlecht oder negativ oder warum, warum, warum. Das Problem ist nicht das, was ich rede, das Problem ist, was in mir ist. Denn da ist die Wurzel und mein Mund spricht nur aus, was eh schon da ist. Deshalb ist ein Gebet von Jesus, ändere meine Worte, relativ schwierig, weil was er ändern muss, ist mein Herz. Also vielen Dank für das Amen, von wem auch immer das kam. Schau, es gibt eine Geschichte, ich will die nur ganz kurz andeuten. In Richter 1, da ist die Rede von Nomi. Und die hat in ihrem Leben wirklich viel Leid erfahren. Viel Leid, unterschiedliche Sachen. Und daraufhin sagt sie, dass man sie nicht mehr Nomi nennen soll, sondern Mara. Und Mara heißt ja übersetzt bitter. Und ich glaube, das ist ganz schwierig. Und ich glaube, dass Gott uns davor bewahren will, dass wir anfangen, über äußere Lebensumstände unsere innere Realität bestimmen zu lassen. Dass wir das, was wir im Leben anfangen, aussagt, wer wir sind und vor allem, wie er ist. Vor allem, wie er ist. Und dass wir darüber bitter werden. Und dann heißt es von Jesus, hier in Vers 40, er sagt, er wälzt den Stein weg. Und dann heißt es, aber das ist doch alles, der ist doch schon 4 Tage tot, der stinkt. Und Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann nehmen sie diesen Stein weg, sie vollbringen nicht den Wunder, aber sie sind im einen kleinen Gehorsam. Und dann ruft Jesus und sagt, komm heraus, und er kommt. Aber ich will auf diesen Punkt nochmal eingehen. Jesus will in deinem Leben Herrlichkeit offenbaren. Das ist sein großes Ziel. Und er will alles in deinem Leben nutzen. Und ich will dir wirklich, ich will uns gemeinsam Mut machen. Ich glaube dir, dass es viele Dinge auch in deinem Leben gibt, wo du Gott nicht verstehst. Wo du sagst, ich war treu, ich habe mich aufgemacht, ich habe so gut ich konnte mit dir gelebt und jetzt passiert mir sowas. Mein Bruder ist gestorben. was auch immer das bei dir heißt. Ich hatte eine Erwartung, die wurde nicht erfüllt. Ich hatte Träume, die sind wie verloren gegangen. Oder vielleicht sind sie sogar innerlich schon tot. Aber Gott ist heute Morgen hier, um Leben zu sprechen. Um das, was tot ist, neu zu wecken. Er ist hier, um das, was ungerecht war, zu verwandeln in Schönheit. So, das ist seine tiefe Absicht. Und wenn ich schaue, was heute Morgen alles schon kam, es ging immer in diese Richtung. Da ist was abschmilzt, da kommt Herrlichkeit hervor. Was kam noch alles? Svenja hat es ja vorhin aufgerufen. Matti, du hattest auch noch was. Bist du? Komm.
Ich wurde heute früh an die Geschichte erinnert, die im Josua steht, wo zwei Kundschafter von Josua nach Jericho geschickt werden. Und letztendlich in Jericho dann gefangen sind und eigentlich fliehen müssen, weil sie um ihr, ja, weil sie sonst geköpft werden oder hingerichtet. Und sie bekommen Hilfe von einer Frau, von der man es eigentlich nicht erwarten würde, von einer Hure Rahab. Sie lässt sie dann des Nachts, so steht drin, an einem Seil außen an der Stadtmauer runter und sie können fliehen. Und mir kam so der Gedanke von, vielleicht ist halt eine Person da, der es vielleicht ähnlich geht, in etwas gefangen zu sein, wo das Gefühl aber da war, hey, da hat mich Gott reingeschickt. Und eine Befreiung oder eine Hilfe von der Seite kommt, wo man es vielleicht nicht her erwartet. Und ich glaube, wenn Gott jemanden oder einen selbst oder jemanden in etwas hineinschickt oder reinführt, dann wird er auch dafür sorgen, dass man da wieder rauskommt, wenn es Schwierigkeiten gibt.
Vielen Dank. Können wir einmal gemeinsam miteinander aufstehen? Vielen Dank. Also, das will ich dir sagen. Gott will sich in Schwierigkeiten, will er dich verändern. Und er möchte dich davor bewahren, dass du in Herausforderungen anfängst zu verzweifeln und innerlich bitter wirst. Und die gute Nachricht ist, die dort, wo das passiert ist, ist er der Erste, der wieder Leben hineinspricht und der uns von diesen Dingen befreien will. Und das ist zumindest, was ich auch brauche. Wo Gott Dinge, die irgendwie verloren gegangen sind oder innerlich gestorben sind oder wo mich falsche Erwartungen irgendwie geblendet haben, wo er wieder neue Leben und Perspektive hineinsprechen will. Das ist sein Ziel in all dem. Und ich will dir das zusagen in deiner Herausforderung, in dem, wo du vieles nicht verstehst, so, dass er es wirklich gut meint. Und auch das, was der Matthias sagte, das lesen wir hier auch. Die hatten die Hilfe anders erwartet. Aber am Ende zählt doch, dass sie kommt und nicht wie. So, am Ende zählt doch, dass Gott dich verändert, auch wenn es manchmal schwer ist. Und wir hatten schon füreinander gebetet, aber ich will für zwei Dinge noch heute besonders werben. Wenn du sagst, oh, da ist noch was in der Tiefe, da hätte ich gerne nochmal, dass Leute sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, auch beim Gebet, oder ich drei Sätze mehr sagen kann als vorhin, komm doch nach vorne. Oder wenn du sagst, ah, vorhin, ich war mir noch nicht sicher, aber jetzt gerne, jetzt ist eine Chance für dich. Wenn du sagst, es gibt was, wo es mir körperlich, wo ich wirklich ein Eingreifen Gottes brauche, wir würden es lieben, für dich beten zu dürfen, weil wir einfach gute Erfahrungen gemacht haben, dass Gott gut ist und es liebt, zu helfen. Und wir würden dich gerne segnen und beten und heilen und so. Und das Letzte. Wenn du sagst, so gut ist Gott. Und eigentlich war ich innerlich bisher selber wie tot. Ich hatte keine Ahnung zu ihm, ich hatte kein Interesse, ich habe nicht nach Gott gefragt, er vielleicht auch nicht nach mir gefühlt. Heute ist ein Tag, wo er gerne das zum Leben erwecken möchte, wo er gerne Beziehung schenken möchte. Und wenn du sagst, ich hatte noch nie was mit Gott am Hut, aber ich würde gerne ein Leben mit ihm anfangen, weil ich spüre, ich verstehe nicht alles, aber ich spüre, da ist etwas, und wenn es Gott gibt, dann ist er derjenige, der meine Zukunft und meine Ewigkeit bestimmt. Wenn du sagst, oh, das hätte ich wirklich gerne, darf ich dich bitten, dass du so mutig bist und eine Hand hebst, während wir alle die Augen schließen, einfach, weil ich gerne dir eine Einladung aussprechen möchte. Also wenn du sagst, ich würde wirklich gerne mit einem Gott, der mich liebt, ein Leben anfangen, heb doch kurz deine Hand, ich mache das nicht allzu lange. Also, genau. Vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, ich bete nochmal, wer Gebet möchte, kommt nach vorne. Ansonsten haben wir noch irgendwelche Antworten? Draußen gibt's Essen. Willst du kurz laut oder hier? Ja, gerne. Ah, oh, vielen Dank. Vielen Dank. So, danke, Jesus, dass du Gutes im Sinn hast, dass du gekommen bist, um Dinge zu verändern und dass du heute da bist, um ganz neu Leben zu sprechen in Dinge, die krank und tot sind, egal was das in unserem Leben betrifft. Und ich will das aussprechen über uns. Das Leben Gottes ist stärker als jede Kraft von Zerstörung und Tod und Krankheit. Und Jesus, so gut wir das können, wir wollen dir vertrauen, dass am Ende du als Sieger hervorgehst. Und wir verstehen jetzt nicht alles, aber an dem halten wir fest. Du bist gut und du machst es gut. Amen. Amen. Dann herzliche Einladung, wenn jemand noch Gebet möchte, weil er eine spezielle Situation hat oder irgendwie auch eine Krankheit. Wir würden es lieben, wenn wir für dich beten dürften. Komm doch kurz nach vorne, hier sind Leute, die für dich beten. Draußen gibt es lecker Mittagessen. Ich habe schon geluncht, es gibt wohl Kesselgulasch. Da steht auch ein Körbchen, also zumindest für das Essen, was man hat, dann komm doch. Also guten Appetit und wer Gebet will, komm doch kurz nach vorne.